Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist und Lust hast, wieder zuzuhören, denn wir treffen uns hier jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und diese täglichen Herausforderungen. Mein Name ist Sina Diepold und herzlich willkommen. Heute ist eine sehr persönliche Folge, denn ich bin nun seit fast 9 Monaten Mama und werde da einfach auf Social Media sehr viel gefragt. Und ich weiß, es ist ein Thema, das beschäftigt nicht alle, aber es beschäftigt sehr viele. Und eine Sache, die mir so, so unfassbar am Herzen ist, ist das Gefühl von nicht alleine sein. Also im Endeffekt die Wurzel davon, was Yoga versucht in der Philosophie, in der Gänze, uns zu zeigen und uns wieder fühlen zu lassen. Dieses Gefühl, dass du nicht alleine bist und nicht getrennt bist. Und etwas, was mich sowieso schon viel beschäftigt, also Zugehörigkeit, aber ich durch dieses Muttersein nochmal auf einer ganz anderen Ebene irgendwie geschieht. Und das liegt nicht daran, dass Mütter irgendwie fieser sind, sondern dass man einfach so beschäftigt ist, so hohe Erwartungen an sich hat und irgendwie das Gefühl hat, man kann sowieso nur alles falsch machen. Und diese Zutaten in der Suppe ergeben ein Gefühl von alleine sein, von isoliert sein, von ja irgendwie alleine vor sich hinbrödeln. Das natürlich auch so alleine sich um ein Kind kümmern, das eine Weile dauert, bis es zurückspricht, isoliert. Das natürlich auch unsere Gesellschaft isoliert durch das, wie Kindererziehung funktioniert, mit oder ohne Partner natürlich, je nachdem wie involviert. Das geht natürlich auch Papas so, da bin ich mir sicher. Aber ich als Mama beobachte es einfach ganz krass an mir, dass dieses Gefühl von alleine sein, von ich weiß nicht, was ich hier mache, nochmal ein ganz anderes Level angenommen hat. Und es ist ein Thema, das habe ich schon öfter auch im Podcast darüber gesprochen, weil wenn ich mich erinnere an die Dinge, die mir am meisten wehgetan haben in meiner Vergangenheit, hat das nichts mit bei mir, mit meiner Familie zu tun, also mit meinen Eltern, sondern tatsächlich mit Freundschaften, mit dem Gefühl, ausgeschlossen zu werden, nicht dazuzugehören und eben dem ganz fiesen Gefühl von niemanden zu haben. Und das treibt mich extrem an, auch so wie ich das Angebot hier bei Kale & Cake mit meinem Team und meiner Geschäftspartnerin Sophia gestalte und auch wie ich meine Yogastunden alleine gestalte. Das merke ich immer wieder. Ich möchte alles möglichst zugänglich machen und dass du das Gefühl hast, dass du willkommen bist, genauso wie du bist. Und deswegen gibt's heute eine ehrliche Folge zum Thema Muttersein und vor allem getragen durch die Fragen, die ich von euch bekomme. Ich habe tatsächlich 2-mal auf Social Media gefragt und da gibt es so bestimmte Themen, die ganz oft in verschiedenen Varianten gefragt wurden und da möchte ich drauf eingehen. Bevor wir da jetzt gleich reinspringen, wollte ich dir noch mitgeben, was denn im März bei Kale & Cake los ist. Das Monatsthema ist tatsächlich ein wahnsinnig schönes, was extrem gut passt. The Seat of Your Feminine Creative Power. Also der Sitz deiner kreativen, femininen Energie. Das hat auch wieder nichts damit zu tun, nur Frau zu sein, sondern das haben auch Männer in sich. Und rund um dieses Thema haben wir im Online-Studio immer schöne Dinge, die wir dir anbieten können. Und für mich eine feminine, kreative Version von mir ist mein Bar-Training. Also wo ich meine tänzerischen Sachen, mein Training vom Workout zusammenfließen lasse. Und deswegen haben wir das auch bei uns im Online-Studio und Vor-Ort-Studio. Ballet Bar als ein ballettbasiertes Workout, das vor allem darum geht, wie du dich fühlst und nicht wie du aussiehst. Und da haben wir am 6. April in München nochmal ein eintägiges Bar Advanced Training. Das heißt, wenn du bereits Bar unterrichtest, dann ist das perfekt für dich. Oder wenn du jemanden kennst, die bereits Bar unterrichtet, das wird ein richtig cooler Tag, wo wir uns zusammensetzen und ja, nochmal eintauchen in auch dieses Zusammenkommen und uns austauschen, wie wir denn noch ein bisschen mehr schwitzen können und noch ein bisschen ja intensiver uns fühlen können durch dieses schöne Workout. Also schau da gerne in die Shownotes, wenn du mehr wissen möchtest. Und jetzt geht's los in diese sehr, sehr persönliche Folge, wo ich dich mitnehme in meine Welt als Mama. Und ich freue mich natürlich, wenn du diese Folge auch an andere Mamas weiterschickst, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich muss auch mal hören, dass ich nicht alleine bin Und vielleicht auch hier ein kleiner Shoutout an meine Freundin Lena, denn sie hat zusammen mit ihrer Freundin einen Podcast Mama Happy Hour gestartet. Und das ist einfach ein ganz kleiner Podcast von einer meiner engsten Freundinnen, die auch vor allem sehr ehrlich über das Mama-Sein reden. Also das kann ich dir ans Herz legen. Habe ich auch schon ein paar Mal reingehört. Der ging gerade erst frisch los. Und sie ist eben so ein bisschen meine Go-To-Mom, wenn ich selber mal wieder am vollkommen verzweifeln bin. Also, ab geht's in diese schöne Folge. Ich habe so wahnsinnig viele Fragen bekommen und ich freue mich da jetzt durch die Fragen. Ich habe ja da vorher mal gar keinen Plan, was ich genau darüber antworte. Und deswegen ist es für mich auch immer eine sehr schöne Möglichkeit, fast schon therapeutisch, das hier zu teilen. Also was ganz, ganz oft gefragt wurde, ist die Frage so, wie bin ich denn noch ich mit dieser Rolle der Mutter? Also wie hast du dich als Mensch in die Mutterrolle verändert? Wie ich denn ich selbst bleibe und nicht nur mich als Mutter identifiziere? Und ich glaube, das ist auch mit allen Rollen, die wir haben. Ich habe mich schon sehr krass identifiziert mit Rollen in meinem Leben wie Tänzerin. Das war was ganz Wichtiges. Auch Yogalehrerin, genauso wie jetzt natürlich die Unternehmerin mit Kale & Cake. Das sind Dinge, mit denen ich mich sehr identifiziert habe schon und natürlich auch bis zu einem bestimmten Grad auch immer noch tue. Die Praxis aber, mich von diesen Identifikationen zu lösen und immer wieder auch die, dass mir das genommen wurde, also dass ich verletzt wurde und dann konnte ich nicht mehr tanzen oder dann habe ich mich verletzt und konnte nicht mehr Yoga machen oder dann hatte ich kurz Angst, dass die Firma nicht mehr ist. Also wir hatten jetzt keine direkte kurz vor, aber ich meine Corona und das Schließen des Studios waren schon genau diese Ängste. Diese Ängste haben mich dazu gebracht, das immer wieder in Frage zu stellen. Die Yoga-Praxis hilft mir, diese Rollen nicht zu nah ranzulassen an dem, wer ich bin. Und ich bin wahnsinnig gerne Mutter, aber ich war noch nie eine Frau, die das als eine Art Erfüllung gesehen hat. Das heißt, dieses Muttersein hat für mich auch so viele Challenges, dass ich nicht zu sehr mich in dieser Rolle identifiziere, weil es so viele Aspekte von dieser Rolle gibt, die ich so schwierig finde, die ich einfach sehr herausfordernd finde, dass ich mich nicht so gerne damit brüste. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig stolz, denn dieser Junge, der in meinem Leben ist, ist so witzig und er ist so frech und voller Energie und lacht viel. Und ich bin so stolz auf ihn und ich bin einfach jetzt auch Mama und finde das ganz aufregend. Gleichzeitig fehlen mir auch meine anderen Masken oder meine anderen Rollen wahnsinnig. Und was mich dazu führt, dass ich auch ganz bewusst immer wieder die Mama-Rolle irgendwie abstreife und viele Dinge, die so diese Mutterrolle auch identifizieren in dieser Welt aktuell, so dieses tolle Mama-Sein, habe ich da auch oft kein Talent, so dieses alles selber backen und kochen und ein Zimmer herrichten und basteln und voll organisiert sein und coole Aktionen sich überlegen. Da war ich noch nie so gut drinnen und jetzt als Mama auch nicht wahnsinnig. Das heißt, ich glaube, dass die Mutterrolle sehr präsent ist, einfach auch aus der Situation heraus, also dass ich gar keine Wahl habe. Und gleichzeitig sträube ich mich auch ein bisschen oder habe ich auch keine Affinität zu vielen Teilen dieser Rolle. Bin deswegen gespannt, wie sie sich auch mit dem Alter von meinem Sohn verändert. Und ich habe mich natürlich signifikant verändert. Also was sich vor allem verändert hat, ist mein Alltag. Aber ich würde sagen, und mein Blick auf manche Dinge, weil natürlich, wir sehen viele Dinge erst, wenn man selber in einer Situation ist, sie auch zu sehen. Das heißt, vielleicht siehst du erst, wie hart es ist, selbstständig zu sein, wenn du selber mal selbstständig warst. Oder andersrum angestellt zu sein. Und du siehst erst, wie krass es ist, Familie zu sein oder Mama zu sein, wenn du selber bist. Oder ja, was sind denn so Rollen, die wir sonst noch annehmen, wo wir dann eben erst zum Beispiel auch politisch das uns herausfordert, wenn wir drinstecken. Also sie hat mich sehr verändert, die Rolle, aber ich gar nicht so sehr, weil der Kern von mir sich sehr spiegelt in diesem Muttersein. Also die Aspekte, die ich bin, fließen in das Muttersein hinein. Und was es vor allem verändert hat, ist mein Alltag und wie viel Zeit ich für die Dinge habe. Aber auch das Glück, dass ich sehr tolle Freundschaften um mich herum habe, die das total unterstützen, weil auch gefragt wurde, ob sich bei mir Freundinnen und Freundschaften verändert haben, die keine Kinder haben. Tatsächlich bei mir nicht so sehr, außer dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Plus ich habe einfach extrem viele Mamas um mich herum in meinem Freundeskreis. und bin da sehr dankbar. Aber versuche auch, dass sich nicht alles um das Baby dreht. Also auch wirklich ich zu bleiben. Und habe da eben so jemanden wie die Lena, meine Freundin, mit dem Podcast als Vorbilder. Und da habe auch grundsätzlich viele Frauen um mich herum, die das Vorbild leben. Und mich macht einfach sehr viel aus in meinem Alltag, was mich begeistert, was abseits ist von dem Mama-Sein. Und ich glaube, das schützt mich auch sehr davor, zu sehr mich davon einsaugen zu lassen. Aber gehe auch in vielen Aspekten nicht so krass auf, vielleicht wie viele andere. Oder wie andere Mütter darin aufgehen, was ja was sehr Schönes ist. Das fand ich eine schöne Frage. Danke für diese Fragen, einfach schon mal im Voraus. Dann, was ich eine schöne Frage finde, ist auch dieser Umgang mit Mom Guilt, also dieser Schuldgefühl. Und ich muss sagen, huiuiuiuiui, Mom Guilt ist echt ein, sorry für die Wortwahl, Abfuck. Mom Guilt kommt ja vor allem, wenn man das Gefühl hat, man macht was falsch, man ist nicht die beste, tollste Version. Und das ist eben, was mich da so krass überrascht hat, auch nochmal auf einem ganz neuen Level. Ich hatte mir das schon vorgestellt, aber wenn man drinsteckt, ist es anders. Ist dieses Bild dieser ganz tollen Mom, vor allem die Social Media hat. Und dadurch, dass man ja auch wirklich sein Bestes tun will, das will ich bei anderen Dingen auch. Ich will die tollste Yogalehrerin sein. Das ist ja etwas, wo wir auch dazu tendieren. Ich will eine tolle Partnerin sein. Ich will eine tolle Tochter sein. Ich will eine tolle Geschäftsführerin sein. Aber bei diesen eigenen Kindern kommt einfach auch nochmal Next-Level-Erwartungen an einen selber. Vor allem, wenn dann auch noch die ganze Zeit in dieser Persönlichkeitswelt, Persönlichkeitsentwicklungswelt oder Bubble betont wird, dass ja alle Probleme von unseren Eltern kommen. Dann denkst du so, uiuiuiui, ich kann ja sowieso nur alles falsch machen. Und ja, dann sehe ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Reels vorgespielt kriegt. Und das ist ja wie immer bei allen anderen Sachen auch immer nur so ein Ausschnitt von den Moms, die dann sagen so, ich kaufe das und das und das nicht mehr. Ich mache alles selber. Und das sind keine aufwendigen Rezepte, keine Frage. Irgendwelche Kinderkekse aus irgendwie Haferflocken, Banane und einem Ei oder whatever zu machen, ist kein großes Ding. Ich frage mich nur, wann zur Hölle soll ich noch Kekse backen? Also so von dem Spektrum oder oh, hier sind tolle Spielideen oder hier entwickelst du das Gehirn von deinem Kind perfekt. Und wenn du dieses Spielzeug nicht hast, dann machst du das nicht. Oder wenn du nicht die Zeit nimmst, diesen Parcours aufzubauen oder wenn du das nicht täglich machst, sondern so tägliche kleine Dinge, die du machen kannst. Und das ist bestimmt auch schon passiert in dieser Yoga-Bubble, so nur täglich 10 Minuten meditieren. Dann haben Leute das gleiche Gefühl, so wann zur Hölle soll ich diese 10 Minuten meditieren? Und klar, es hat auch was mit Priorisieren zu tun, aber ich habe das Gefühl, bei diesem Mama-Dasein ist es echt nochmal irgendwie noch ein fieserer linker Haken, der da kommt. Und habe letztens ein Reel gesehen, wo dann so ein Mann irgendwie in so einem übertrieben riesigen Wohnzimmer, wo man auch merkt, da ist offensichtlich sehr viel Geld dahinter, amerikanisch, sowas. Der hat dann, stand da so, how to make the first sleepover for your daughter super memorable. Like, do you remember your first sleepover? Also so krass so, du musst jetzt tollsten Sleepover machen, weil sonst ist es halt auch einfach scheiße für dein Kind. Und dann hat der einen Aufbau, bitte, also hat er irgendwie so 3 so Zelte aufgebaut für die Kinder so mit irgendwie Lichterketten und hat dann da irgendwelche süßen, also so mit so Augenmasken, also wirklich so eine Prinzessinnenwelt aufgebaut, hat dann auch 8000 Luftballone aufgeblasen und hey, ich dachte mir echt, wann ist denn dieses Reel zu Ende? Was macht denn der jetzt noch alles? Abgesehen davon, dass so Luftballons sind, geht immer bei mir gleich die Umweltalarmglocke los und war dann da gesessen, dachte mir so, like seriously? Wenn ich mir überlege, was das für ein Aufwand ist, das alles zu besorgen, abgesehen davon, dass ich ja irgendwie ein Sleepover oder eine Übernachtungsparty mache für 3 offensichtlich kleine Mäuse, was ja auch echt ganz schön intensiv ist. Ich weiß nicht, ob er nebenher arbeitet oder halt einfach Stay-at-home-Dad ist, aber ich war dann so, okay. Und dann auch eben dieser Guilt. So, willst du deiner Tochter eine wirklich guten Übernachtungserinnerung machen mit der ersten Übernachtung? Und mit solchen Art von Reels wird man bombardiert oder mit solchen Videos und mit solchen Posts. Und da war am Anfang der Mom Guilt noch viel größer, aber der schießt dann schon echt hoch so. Also wenn du das nicht machst, dann bist du nicht wirklich eine tolle Mama. Und das finde ich richtig krass und das fand ich im ersten halben Jahr richtig übel. Es nimmt gerade ein bisschen ab, weil man sowieso so beschäftigt ist mit dem kleinen Menschen. Aber ich finde es extrem schwer. Und was ich dann versuche, und das versuche ich auch mit allen anderen Dingen so, wenn ich dann sehe, die kriegt alles hin und die kriegt alles hin, immer wieder mich zu erinnern, das ist nur ein Aspekt. Dieser Typ, ja, der hat wahrscheinlich, sagen wir mal, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oberflächlich und rate, der hat so viel Geld, dass er sich viele Dinge leichter machen kann, weil das Wohnzimmer, hätte ich jetzt gesagt, würde das, kann ich davon ausgehen, dass er einfach diese Sachen alle schnell mal gekauft hat, bestellt hat. Das macht schon mal leichter. Ja, dann hat er noch eine Au-pair oder sonst irgendwas, die sich um die Kinderbetreuung kümmert, dass er sowas machen kann. Plus, er hat eine Kooperation gemacht, vielleicht mit irgendwelchen Produkten, die in diesem Reel zu sehen sind, hat jemanden, der dieses Reel auch gedreht und geschnitten hat für ihn und hat dabei Geld verdient. Dann schaut doch die Welt schon wieder ganz anders aus. Oder diejenige, die da sagt, ah, ich kaufe gar keine Fertigprodukte mehr, ich backe alles selber, was ich voll cool finde und ich finde es auch wirklich toll und ich bin immer dankbar für die Inspiration, aber das sneakt auch echt so dieses Schuldgefühl mit rein, dass ich das ja vielleicht nicht mache oder ich bastle oder keine Ahnung was, dann kann man sagen, hey, die hat erstmal schon mal eine Grundaffinität für sowas. Das heißt, ihr fällt es vielleicht super leicht, schnell mal so einen Keks zusammenzuwerfen. Plus, sie arbeitet vielleicht gar nicht oder sie auch wieder, es ist eine Kooperation und kriegt für das Reel dann Geld oder dafür fallen andere Dinge hinten runter, wo ich sage, naja, das mache ich dafür selber oder das mache ich dafür zeitaufwendiger oder I don't know. Also es gibt auf jeden Fall ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten, warum jetzt das rausgepickt bei der einen Person funktioniert, aber dann dafür drei andere Sachen vielleicht nicht so wie bei mir. Und es gibt kein Perfekt. Das versuche ich mir immer und immer wieder vor Augen zu führen. Und Mom Guilt funktioniert ja vor allem dann, wenn man auch ein bisschen leer ist an Energie. Ja, dann sneakt es ja noch mehr rein, wenn man sowieso schon platt ist, wenn das Kind irgendwie schlecht drauf ist und man sich denkt so, oh Gott, ich mache sowieso alles falsch oder es funktioniert gerade was nicht. Sei netter zu dir. Und was ich damit sagen würde, ist vor allem so, ich glaube, das haben wir alle. Und das haben wir natürlich bei dieser Mutterrolle ganz, ganz krass und Väter bestimmt auch. Und das haben wir aber auch alle, so dieses, mache ich eigentlich wirklich alles richtig? Dieses dauernde Überoptimieren und dieses Optimieren im Sinne von den besten Weg von etwas zu finden. Also die beste Version. Es gäbe nur diese eine richtige Lösung. Es gäbe nur die eine beste Yogalehrerin. Es gäbe nur die eine beste Mutter. Es gäbe nur die eine beste Freundin. So, nein, es gibt Gott sei Dank ganz, ganz, ganz viele Variationen und Versionen, Mama zu sein. Es gibt ganz viele Variationen und Versionen, eine gute Freundin zu sein, eine tolle Geschäftsführung zu sein, eine tolle Angestellte, eine tolle Yogalehrerin. Da gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Variationen davon. Und dieses Überoptimieren, es gäbe es nur eine Version davon, nämlich die Mama, die arbeitet, aber die ganze Zeit für ihre Kinder da ist, die alles selber backt und dann auch noch irgendwie die krassesten Partys wirft, weil eine normale Party mit Topfschlagen gibt's ja offensichtlich nicht mehr, habe ich gehört. Wir sind da noch nicht, aber ja, hat er noch kein Mal Geburtstag gehabt. Und dann denkst du so, oh mein Gott. Ja, es ist wirklich erschreckend und ich lasse mich da sehr gerne reinsaugen und das merke ich, dass ich da mich reinsaugen lasse, wenn ich nicht gut drauf bin. Und das passiert einfach mal. Da dann versuchen, nett zu mir zu sein. Und da kommt auch gleich eine Frage, die ganz, ganz oft kam. Natürlich, wie bekommst du alles unter einen Hut? Also man sieht natürlich bei Social Media vor allem, dass ich irgendwie Podcasts aufnehme, Teacher-Trainings gebe, dass ich Livestreams unterrichte, dass ich Social Media überhaupt noch weiterhin bediene und so weiter und so fort. Ein paar Sachen sind, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig hier zu sagen. Nummer eins, ich habe diese Dinge alle schon vorher gemacht und das heißt, ich musste nichts neu machen, sondern nur effektiver darin werden. Also das, glaube ich, ist etwas, was man unterschätzt, wenn man die Dinge einfach schon lange macht, wie Social Media, Streams geben, Teacher Trainings und so weiter. Ich gebe aktuell mein 11. Yoga Teacher Training und habe dann natürlich auch weniger Aufwand, weniger Vorbereitung und so weiter. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wie es vielleicht so wirkt, als würde ich alles unter einen Hut bekommen. Dann ein Aspekt ist Support. Ich hole dich mal kurz ab, wer da alles mich unterstützt darin. Mein Mann, also mein Partner ist da wirklich voll drinnen, unterstützt mich ganz, ganz, ganz toll, hängt mit unserem Sohn rum. Also wir machen das sehr auf Augenhöhe, sehr miteinander. Er ist fest angestellt, kann aber flexibel arbeiten, remote, von zu Hause. Manchmal schicke ich ihn dann ins Office, dass er auch konzentriert arbeiten kann, wie ich ja dann auch konzentriert arbeite, weil die meisten Sachen, die ich arbeite, halt nicht mit Kind nebenher funktionieren, wie ein Podcast aufnehmen. Dann habe ich meine Mama als unglaublichen Support, die 3 bis 4 Mal die Woche mehrere Stunden da ist. Yes! Und da passieren dann auch mal so Sachen wie natürlich irgendwie Wäsche waschen. Aber vor allem passieren da dann Dinge wie, ich konzipiere irgendwie einen Kurs, ich mache einen Podcast, ich habe ein Meeting und so weiter und so fort. Dann der Papa, also mein Schwiegerpapa, also einfach Familie, aber vor allem meine Mama und mein Schwiegerpapa sind da eine große Hilfe gerade. Also wenn ich den Podcast aufnehme, ist mein Baby gerade mit meinem Schwiegerpapa beim Spazieren. Also da einfach auch diese Illusion nehmen. Und es schaut ja auch immer so aus wie viel, und es ist auch viel, ich arbeite auf jeden Fall viel, aber ich liebe Arbeiten und die Wege sind für mich eben schon relativ einfach, weil ich die Dinge alle schon ein paar Mal gemacht habe, habe viel Unterstützung und jetzt gehen wir sogar weiter noch. Die Unterstützung hört ja nicht auf bei meiner Familie und meinem Mann, sondern die geht weiter. Ich habe ein Team. Ich habe ein Team von 4 Festangestellten bei uns bei Kale & Cake neben meiner Geschäftspartnerin Sophia, die Bude am Laufen halten und ich mittlerweile nur noch bei einem Bruchteil der Meetings dabei bin, weil ich jetzt in diesem ersten Jahr Baby bin. Das heißt, wir haben mich auch wirklich ganz signifikant rausgenommen aus sehr vielen Themen, was gar nicht leicht ist. Aber das bringt natürlich mir die Möglichkeit, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Und ja, man wird echt effizienter. Das finde ich ganz toll. Also so, ich habe keine Zeit, zack und los. Also das ist die Arbeit, wie ich die unter den Hut bekomme. Dann werde ich die ganze Zeit gefragt, wie schaffst du es noch, eine Yoga-Routine aufrechtzuerhalten? Also Routine finde ich jetzt mal ein sehr lockeres Wort. Also let's use the word routine a little loosely. Weil Routine ist ja was man immer schafft. Ich schaffe es auf die Matte, aber von 7 Tagen schaffe ich es 2 Mal auf die Matte, weil ich einen Stream habe. Dann schaffe ich es vielleicht noch 3 bis 4 Mal auf die Matte, so irgendwas zwischen 20 Minuten und einer Stunde, weil das eine hohe Priorität ist für meinen Mann und ich, dass wir uns da gegenseitig den Raum geben. Was dabei hinten runterfällt, ist zum Beispiel dieses zu dritt was zu unternehmen. Ja, also wir verbringen beide einzeln sehr viel Zeit dann mit unserem Sohn und das ist total schön. Aber zum Beispiel am Wochenende was zu dritt zu unternehmen, das ist nicht, dass das nicht passiert und das machen wir natürlich, aber es ist irgendwie anders, als man vielleicht glaubt, weil am Samstag beispielsweise ich gerne meinem Mann die Zeit gebe, dass er zum Sport geht und danach andersrum. Und dann kriegen wir jeweils Alone-Time mit Baby, was aber dazu führt, dass wir es schaffen, dass wir unseren Sport machen. Aber irgendwas fällt hinten runter. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz, ganz groß auf der Liste Dinge, die hinten runterfallen. Aktuell sind Freunde und Freundinnen, weil ich weiß gar nicht, wann ich die unterbringen soll, neben Baby, Arbeiten, Haushalt und eben Dinge, die ich für mich tue. Und ich habe zum Beispiel schon seit langem ein 1-stündiges Soundbath, das ich machen will. Und es fällt einfach die ganze Zeit hinten runter. Genauso wie, dass ich durchschnittlich, sorry für die Info, 2 Mal die Woche dusche. Meistens irgendwelche grattligen Gammelklamotten anhabe, in denen ich mich jetzt nicht so wahnsinnig wohlfühle, aber einfach keine Zeit habe. Dass ich schnell irgendwas esse. Relativ gesund noch, weil ich da auch schon Routinen etabliert habe, die es mir leichter machen. Also, wichtig zu wissen, ich kriege überhaupt nicht alles unter einen Hut. Es wirkt so, aber auch nur, weil ich viel Unterstützung habe, weil ich die Sachen schon länger mache, weil andere Dinge hinten runterfallen. Und weißt du was? So geht's allen. Und so geht's auch allen, die nicht unbedingt nur mit Kindern, sondern allen. Und dann gibt's noch die Möglichkeit, dass man sich Sachen eben auch Unterstützung leisten kann. Das ist eine Sache, die darf man nicht vergessen. Ob man sich jetzt einen BabysitterInnen leisten kann oder mittlerweile in München auch eine Kita, früher oder später. Das sind auch Sachen, oder zum Beispiel jemanden, der beim Putzen zu Hause hilft, oder dass man Einkäufe holen, also bringen lässt. Das kostet mehr, als wenn ich selber in den Supermarkt gehe. Das sind alles Aspekte, die wir dann oft nicht sehen, wo Leute einfach Zeit sparen, indem sie Geld reinstecken. Und das ist vollkommen wichtig und vollkommen schön, weil sonst würden wir auch immer noch alle mit einem Waschbrett unsere Wäsche machen, weil ich mir das leisten kann, eine Waschmaschine zu kaufen. Mittlerweile sind die Gott sei Dank so, dass sich eigentlich fast jeder eine leisten kann oder jede. So spare ich Zeit, aber investiere Geld. Und das mache ich natürlich auch auf vielen Ebenen, das machen viele andere. Also das sind, glaube ich, Punkte, um das so ein bisschen aufzudröseln, dass wir nicht alles unter einen Hut bekommen. Ja, ich hoffe, das nimmt dir auch gerade wieder ein bisschen Stress von den Schultern und das ist auch unabhängig von diesem Mama-Dasein. Aber es funktioniert gut, ich bin total dankbar. Tatsächlich funktioniert es überdurchschnittlich gut, weil unser Baby einfach auch richtig cool ist, wenn er mit der Oma rumhängt und dem Opa rumhängt und ja, da einfach auch echt Spaß hat, man ihn mit ihm super spazieren kann, mit ihm super spielen kann und ich dadurch die Möglichkeit habe, diese Sachen zu machen. Also es hat auch einfach diesen Aspekt. Und dann kommen dann so ein paar andere Fragen, wie teilt ihr euch die Hausarbeit auf? Wir müssen einfach beides machen. Wir machen einfach beide alles. Also mein Mann kocht zum Beispiel mehr und ich räume dafür tendenziell mehr auf, weil er einfach gut kocht und das gerne macht und da auch so ein Macher ist, wohingegen ich dann besser bin im Aufräumen. Da wissen wir einfach beide, wir hocken im selben Boot und da müssen wir einfach zusammenhalten. Und das ist trotzdem etwas, was gerne mal bei uns hinten runterfällt und mal wir auch eine Woche ein bisschen im Chaos leben. Bett wird bei uns nie gemacht oder es bleibt am Abend oft das Geschirr stehen und es wird dann am nächsten Morgen erst gemacht. Also das sind die ganz normalen Sachen, wo wir mal glauben, dass die irgendwie nicht stattfinden bei anderen, obwohl es gar nicht stimmt. Okay, jetzt lass mal überlegen, was irgendwie thematisch interessant wird. Ah ja, thematisch interessant ist, dass mich viele gefragt haben, Thema Beziehung und Zweisamkeit mit Baby. Also mal ganz ehrlich unter uns, ich glaube im ersten Jahr Baby gibt es keine Beziehung, wo das nicht eine krass hinten ansteht. Also dieses Baby ist einfach so präsent, dieses Kind ist einfach so da, dass das einfach hinten runterfällt. Wir kriegen es jetzt mittlerweile ganz gut wieder hin, wenigstens diese Abende miteinander zu verbringen, aber es ist kein Vergleich zu, naja, wir hatten halt auch davor, waren wir irgendwie zusammen, also als ich schwanger war oder schwanger wurde, waren wir 3 Wochen zusammen im Urlaub, haben uns verlobt, haben geheiratet, haben auch diese Schwangerschaft, die war mit so viel Liebe und Zweisamkeit gespickt, dass es ein krasser, krasser Wechsel war. Also wirklich ein, also es hat mich auch, ja, das hat mich richtig frustriert am Anfang. Also die ersten paar Wochen habe ich mich auch so nach dieser Zweisamkeit gesehnt und dieses Babyglück hat bei mir auch einfach nicht sofort so gefunzt und ich bin auch jetzt langsam, komme ich viel mehr an im Mama sein, wenn er größer ist, wenn man mit ihm mehr kommunizieren kann, mit ihm mehr machen kann. Ich bin nicht so der Typ, glaube ich, für so Baby, auch natürlich total süß und Liebe und alles, klar, aber ich habe mich auch sehr krass nach der Zweisamkeit gesehen, nach Momenten mit meinem Mann, nach dem, wie es davor war zwischen uns und bin aber dann gleichzeitig auch realistisch und geduldig und weiß, dass das wieder kommen wird, wenn wir dafür Raum haben und man sich bewusst auch dafür entscheidet, dem wieder Raum zu geben und das was ist, was man auch investieren muss. Also die Dinge wachsen, wo wir unsere Aufmerksamkeit haben und ich versuche so kleine Momente reinzubringen, dass es nicht ganz hinten runterfällt. Aber natürlich haben wir wahrscheinlich noch nie so wenig Zeit zu zweit verbracht, noch nie so wenig Körperlichkeiten ausgetauscht, noch nie so wenig, ja, halt einfach wir gewesen und nicht so viel und noch nie so viel gestritten. Aber ich würde sagen, so geht's allen Paaren. Also das, was ich höre in meinen Freundschaften und um alle herum. Also wenn du das hörst, du bist nicht alleine. Das ist einfach irgendwie, das gehört dazu. Aber ist auch klar, da kommt eine dritte Person dazu in diese Zweisamkeit. Und das ist die dritte Person, ist nicht ein Throuple, wie in dieser, ich weiß nicht mehr, wie diese Serie hieß auf Netflix, die war ganz cool. Und ich denke so, oh, sexy, sondern das ist eine dritte Person, die harter Cockblock ist. Sorry again for the language, aber dieser kleine Mensch saugt alle Aufmerksamkeit, macht alles unsexy und nimmt jeglichen Raum für Zweisamkeit. Natürlich. Und ich weiß aber auch, dass wir da wieder investieren werden, weil mir das wichtig ist. Und weil wir das dann auch wieder hinbasteln. Wir haben uns aber auch schon immer wieder dran erinnert, so hey, ich habe danach Sehnsucht, aber es ist okay, dass das gerade nicht so viel Raum bekommt. Und das sich auch bewusst zu machen, das hat mir sehr geholfen, da ja leichter zu sein. Was ich noch ganz spannende Frage fand, war die Frage nach Emanzipation und finanzielle Unabhängigkeit und gleichzeitig gerne bei dem eigenen Kind zu sein. Ja, das ist halt leider in einer Welt, in der Care-Arbeit nicht bezahlt wird und auch nicht wirklich Wert hat, extrem schwierig. Und man Ich glaube, es ist schier unmöglich, beides gleichzeitig zu haben, aber ich glaube, man kann das ganz gut jonglieren. Und hat natürlich sehr viel zu tun mit der Situation, in der du bist, wie es mit Partner oder auch Partnerin natürlich ist, wie das bei euch aufgeteilt ist, mit Arbeiten, Einkommen, selbstständig, angestellt und so weiter und so fort. Bei mir und meinem Mann, wir sind da relativ 50-50. Ich bin ein bisschen freier in meiner Gestaltung, weil es meine eigene Firma ist, habe aber dafür dann natürlich oft Wochenenden, wo er dann aber nicht mehr so frei ist mit der Gestaltung insgesamt. Dafür ist er aber auch Angestellter. Also wir sind aber sehr auf Augenhöhe und verdienen ungefähr gleich viel, was dann von Anfang an klar war, dass wir auch sagen müssen, wir müssen uns gegenseitig echt den Rücken frei halten mit Baby. Daher ist diese finanzielle Unabhängigkeit bei mir schon gegeben, dadurch, dass ich meine eigene Firma habe und da jetzt auch nicht die extrem großen Einbüße habe. Gleichzeitig auch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Frauen uns dessen bewusst sind und da auch was zur Seite legen, das klug nutzen, dass wir aber auch die Möglichkeit haben, viel Zeit mit unserem Kind zu verbringen und trotzdem Geld vom Staat zu bekommen. Das ist zwar, auch wenn es nicht genug ist, ist es etwas, was es in vielen anderen Ländern gar nicht erst gibt. Und da diese Zeit mit dem eigenen Kind so korrumpiert wird und so kurz gehalten wird, weil es uns sonst vollkommen aus dem Beruf drängt. Ja, der Durchschnitt, glaube ich, in Amerika war irgendwie, dass nach 3 Wochen müssen die Frauen mehr oder weniger wieder arbeiten. Und das ist einfach das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und das ist eben, dass man möchte ja auch gerne bei seinem Kind sein. Man möchte das ja auch. Und gleichzeitig sich nicht verlieren. Ich glaube, was mir hilft, ist einmal es ist erstmal jetzt aktuell 1 Jahr. Auf der anderen Seite möchte man irgendwie auch 3 Jahre vielleicht bei seinem Kind sein, weil es ja auch so schön ist, mit dem Zeit zu verbringen. Also wie kannst du effektiver arbeiten? Wie kannst du gezielter arbeiten und nicht deswegen mehr? Also die 40 Stunden sind ja sowieso maximal überholt, finde ich, ehrlich gesagt. Und auch sehr familienunfreundlich. Also diese 4-Tage-Woche wäre ja ideal, wenn man die dann sich so aufteilt. Dann hat man in der Familie jeder 1 Tag mit Kind. Dann hat man vielleicht noch ein Wochenende und dann hätte man 3 Tage, wo eben Betreuung wichtig wäre. Das zum Beispiel fände ich super. Aber da neu zu denken einmal, wie kann ich effektiver arbeiten? Und ich finde, das passiert automatisch mit Kind. Man hat nämlich nicht so viel Zeit, was zur Seite zu legen, sich dessen bewusst zu sein und idealerweise einen Partner zu finden, wo man finanziell unabhängig bleibt und gleichzeitig aber auch viel Zeit mit dem Kind verbringen kann und dass das halt am besten funktioniert, wenn man das eine und das andere jeweils abschalten kann, glaube ich. Also im Sinne von, ich bin bei meinem Kind und dann bin ich halt 2 Stunden wirklich bewusst bei meinem Kind und dann kann ich über 2 Stunden bewusst arbeiten und wenn ich da dann jeweils relativ gut lerne, umzuswitchen, was ich auch gar nicht so leicht finde, dann heißt es nicht, ich muss nicht 8 Stunden das eine oder 8 Stunden das andere machen, um auch wirklich präsent zu sein. Das wären meine Gedanken dazu, finde es aber auch echt eine große Herausforderung, weil es einfach nicht so unterstützt ist bei uns, aber auf der anderen Seite unterstützt es bei vielen anderen, aber das heißt ja nicht, dass es besonders gut ist bei uns. Also das Thema, dass Care-Arbeit nicht gewertschätzt wird. Und da kommen wir auch gleich zu dem Thema, wo ich viel gefragt wurde, ist das Thema Kita und Kinderbetreuung, also wie ich das organisiere und wie ich mich damit fühle. Ja. Also sagen wir mal so, ich sehe einfach, wie süß mein Sohn spielt und wie viel Spaß er daran hat zu spielen. Dann kommt dazu, dass ich da nicht so wahnsinnig kreativ bin. Also schon, aber dann sehe ich, wie kreativ meine Mama ist oder auch in so Kinderlieder singen. Und ich bin da schon gut, aber es ist nicht etwas, wo ich krass affin bin. Also ich kann das schon. Es ist auch schon viel gemacht. Ich habe ja auch viel Kindertouren und Kindertanzunterricht in meinem Leben. Bin aber nicht so wahnsinnig affin. Und weiß aber, dass das andere mehr sind oder basteln oder irgendwelche coolen Ideen haben. Und habe aber das Gefühl, dass so eine Kita das ihm ganz toll bieten kann, wo ich nicht ganz so gut drin bin. Ich finde es wahnsinnig schwierig, die Vorstellung, dass er ein paar Stunden am Tag von jemand anders betreut wird aktuell. Aber was ich festgestellt habe, alles wird leichter, wenn man es öfter macht. Und wir organisieren uns aktuell so, dass wir natürlich mit den Großeltern das alles gut organisieren und uns einfach viel gegenseitig helfen dadurch, aber natürlich planen wir ab September, oder wir planen ab September, dass wir ihn in die Kita geben. Da ist er dann 14 Monate alt und das fühlt sich ganz okay an. Ich beobachte halt auch dann einfach, wie er drauf ist, aber er ist sowieso ein lustiges Kerlchen, hat irgendwie Spaß dran und glaube, dass es mir schwerer fallen wird als ihm. Ich finde auf der einen Seite dieses nach einem Jahr in die Kita geben, da gibt's ja so beide Richtungen. Ich wurde da auch schon ganz schön angegast, so, das ist aber nicht bitte kinderfreundlich und so, ja, aber es ist unsere familienfreundlich und ich würde das nicht per se sagen, dass das nicht kinderfreundlich ist, weil, wie gesagt, er kann dann plötzlich da mit anderen Kindern und spielen und Sachen ausprobieren und kriegt Routinen, die ich ihm nicht bieten kann, weil ich einfach nicht so ein routinierter Mensch bin, die ihm aber bestimmt sehr gut tun und ich mir sicher bin, dass er da einfach eine fetzen Gaudi haben wird. Und ich mich dann umso mehr darauf freue, wenn ich ihn abhole und ganz bewusst mit ihm sein kann, als wie so dieses halb bei ihm, halb am Laptop. Eigentlich müsste ich noch viel und bin im Kopf gar nicht wirklich bei ihm, weil ich muss ja noch so andere Sachen erledigen. Deswegen ist für uns Kita eine ganz tolle Möglichkeit, was leider in München mittlerweile ja auch ein Luxusgut geworden ist. Wir zahlen auch sehr viel Geld. Also hier auch wieder die Sache, kann ich mir das leisten? Auf der anderen Seite kann ich es mir leisten, ihn nicht in die Kita zu geben. Also ich fühle mich damit so gut. Ich bin dann gespannt, wenn es soweit ist. Und bin total dankbar, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt und dass da einfach ausgebildete Fachkräfte sind, die das gerne machen, die da gut da drin sind, dass er auch ja in der Gruppe ist. Und bin mal ganz gespannt, wie das wird. Und ich weiß, dass es mir so schwer fallen wird. Es wird mir so schwer fallen. Das dachte ich nie. Ich dachte, das ist total einfach. Ich dachte, das ist so leicht zu sagen, ach, dann ist er da halt irgendwie 5-6 Stunden und spielt ein bisschen und ich krieg meine Freiheit wieder und ich bin es so zerrissen. Ich bin so zerrissen. Aber wir schauen dann mal, wenn es so weit ist. Lalalala. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dann kommt noch eine ganz, ganz schöne Frage zum... ich habe noch eine kleine Frage. Ich wurde oft auch noch gefragt, lustigerweise jetzt in der letzten Zeit. Stillen in der Öffentlichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit halt einfach überhaupt kein Problem, überall den Busen rauszuholen. Ich respektiere da jegliche Form, wie jemand das gerne macht. Mein Problem ist mittlerweile, dass er zu abgelenkt ist. Die Welt ist zu aufregend, dass das nicht mehr so gut funktioniert und ich mir stille Orte deswegen suchen muss. Als es noch nicht so war, war ich die Erste, die einfach den Busen im Restaurant rausgeholt hat ungefähr, weil das für mich einfach etwas ist, wo ich echt schon rebellisch, feministisch dahinter stehe, dass ich da keinen Bock habe, mich zu verstecken, plus dass es etwas ist, was mich auch einfach nicht stört. Und ich war da schon immer sehr freizügig, deswegen war das für mich nie ein großes Problem und kann da jetzt auch keine wirklichen Tipps geben. Was ja natürlich immer funktioniert, ist so dieses American Way mit dem Tuch über die Schulter, dass man den Busen nicht sieht oder ja, also es ist halt immer eine Organisationssache mit diesem Stillen und das ist wirklich also eine krasse Organisationssache. Mein Sohn ist tagsüber meistens so beschäftigt mit der Welt, dass er nicht so viel trinkt, wie er vielleicht sollte. Mittlerweile ist er ja auch ein ganz anderer neue crazy Abfuck, Beikost halt. Es ist so viel Arbeit. Eieiei. Und dann tut er tatsächlich sehr, sehr viel in der Nacht sich melden und trinken. Yay! Wahrheit, das war noch eine, was ganz viel gefragt wurde, war natürlich Schlaf. Ja, Schlaf ist einfach so krass. Mein Sohn schläft an sich in dem Sinne sehr gut, weil er sehr schnell einschläft und da bin ich so dankbar, weil ich weiß, dass andere Leute einfach so viel rumhupfen und wiegen und tun, aber er schläft halt am Busen ein, er schläft nur bei mir ein, er schläft bei uns im Bett, er nennt das, glaube ich, Co-Sleeping, das hat ja alles jetzt einen Namen, er schläft bei mir im Bett und er meldet sich alle Stunden, irgendwas zwischen 1 und 2 Stunden meldet er sich und zurzeit natürlich irgendwie total viel, weil Essen irgendwie beschäftigt, ganz viel Bewegung ihn beschäftigt, glaube ich. I don't know. Und er tagsüber eben zu beschäftigt, wäre es für gescheites Trinken. Da versuche ich jetzt immer mehr, auch diese Ruhe zu finden, dass er da auch sich satt trinkt, dass vielleicht die Nacht etwas leichter wird. Und habe da auch schon alles Mögliche ausprobiert. Wir bleiben dran. Aber ich bin einfach dankbar, dass er sehr schnell und sehr unkompliziert einschläft und in der Nacht jetzt auch nicht schreit oder uns wach hält lange, sondern er schläft dann eigentlich relativ schnell wieder ein. Und deswegen bin ich da ganz froh, wie es so funktioniert, aber es ist schon auch echt anspruchsvoll, weil ich dann auch gefragt wurde, will ihr das unterwegs machen? Ich finde das richtig schwierig, diese Schläfchen einzubauen. Wir hatten das Glück, dass er immer in der Trage gut geschlafen hat, im Auto auch oft mal einschläft, meistens im Auto, aber eher schreit und sauer auf uns ist oder auch im Kinderwagen super schläft und somit das gut unterwegs einbauen konnten. Und tatsächlich muss man sagen, was ja eigentlich nervig ist, aber gleichzeitig auch wieder dann leichter zu einzuplanen. Da muss ich mal so lachen, weil irgendwie kriegt man dann doch das Kind, das gut zu einem passt. Mein Sohn hat einen innere Eierwecker und wacht ziemlich safe nach 30 Minuten wieder auf. Das mittlerweile verschiebt sich's gerade ein bisschen, aber bis vor ein paar Wochen konntest du wirklich die Uhr danach stellen, dass er nach 30 Minuten die Augen aufmacht. Das macht das Planen natürlich irgendwie leichter, wenn man weiß, ah, okay, jetzt ist dann Schlafenszeit. Okay, die nächste halbe Stunde machen wir so und so. Und dann kann man die Uhr danach stellen. Das ist sehr lustig. Und wir sind halt dankbar, dass er eigentlich überall einschläft. Tagsüber auch bei meinem Mann mal im Arm einschläft, bei mir im Arm. Er ist auch schon bei der Mama oder bei meiner Mama im Arm auch eingeschlafen. Also das macht er echt ganz super. Dafür, wie gesagt, nur an mir nachts. Und nachts meldet er sich sehr oft. Ich glaube, bei diesem Schlafen, die Summe aller Probleme bleibt stets konstant. Mein Papas Spruch. Bei manchen funktioniert das Einschlafen schlechter, bei manchen das Durchschlafen besser, bei manchen dann mit Papa, dafür aber kürzer, dann manche schlafen nur in der Trage, dafür aber lange Schläfchen. Ich glaube, dass das Spektrum der Probleme gleich bleibt und bei manchen ist das Schlafen die Katastrophe, dafür ist dann Essen total easy. Es ist einfach eine Herausforderung, aber was hier wichtig ist und was ich auch die ganze Zeit denke, ist immer so, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe es ihm nicht beigebracht, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite, hey, was ich die Tipp habe, wo ich immer wieder bekommen habe, ist dieses, mach einfach, was funktioniert und der abends schläft er einfach in meinen Busen ein, es ist unkompliziert, es geht schnell, ich bin irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten pennt er und es ist kein Kampf, es ist sehr friedlich und ich bin einfach nur dankbar und dann kann ich ihn in sein Bettchen legen und kann mittlerweile auch mit Babyphone nochmal rübergehen und bin da auch happy. Bin 8 Monate sind wir mit ihm zwischen 7 und 8 ins Bett gegangen, haben dann noch gelesen am Kindle, aber an sich jeden Abend mit ihm ins Bett gegangen. Und langsam, ja, traue ich mich, ihn auch abzulegen und habe dann nicht so ein schlechtes Gewissen, Mom Guilt, und traue mich auch nochmal rauszugehen und habe dann ein Babyphone mit Bildschirm und beobachte dann. Und wenn er dann sich wälzt oder aufwacht, gehe ich auch einfach wieder rüber, betreue ihn wieder, bin wieder für ihn da. Das ist das, wie wir es machen. Und da gibt es jetzt bestimmt Sachen, wo wir sagen, also das solltest du machen und das ist nicht richtig. I don't care. It works. Wir machen es so, wie es für mich funktioniert, wie es für uns okay ist. Und ich habe eine Deadline. Bis zum 22. August muss der Bub ohne mich ins Bett schaffen, weil da habe ich Justin Timberlake-Tickets. Das ist jetzt unsere Deadline. Genau. Jetzt wollte ich ja eigentlich noch auf eine Sache eingehen. Will ich gerade, was war das? Mein Hirn. Das ist ja auch noch sehr lustig. Das Hirn ist ja dann nicht mehr so, wie es vorher mal war. La, la, la. Deswegen sorry für alle Sprünge, die ich eingebaut habe. Und ich hoffe, ich habe so ganz viel angesprochen und dass es ein paar Sachen dabei sind, dass du dich jetzt ein bisschen abgeholter fühlst, dass du nicht alleine bist. Und das ist wirklich das Wichtigste. Du bist nicht alleine. Ja, diese Dinge, die teilen wir irgendwie alle. So dieses, oh Gott, ich mache nicht alles richtig. Kannst doch gar nicht. Es sind so viele Aspekte und es gibt nicht das eine richtig. Das ist so krass. Und niemand bekommt alles unter einen Hut. Vielleicht sind das ein paar wichtige Sachen. Niemand bekommt alles unter einen Hut. Es wirkt so. Und man bekommt manche Dinge besser unter einen Hut und manche nicht. Und es hat einfach was damit zu tun, was man auch für ein Typ ist. Niemand bekommt alles unter einen Hut. Wir alle haben Dinge, die hinten runterfallen. Safe. Und wenn wir es nicht haben, dann haben wir Unterstützung oder schmeißen Geld da rein oder es wirkt einfach nur so. Mom Guilt, fuck yeah. Mom Guilt ist halt auch etwas, wo viele Leute Geld damit dann verdienen. Und das ist wirklich, wir sind gefundenes Fressen, weil wir wollen alles richtig machen. Irgendwie vertrauen wir uns nicht, weil das wird ja auch die ganze Zeit untergraben, dass wir Frauen uns vertrauen können. Und ich möchte dir sagen, vertrau dir. Ich bin richtig schlecht drin. Ich bin auch panisch, aber ich kann dir sagen, vertrau dir und ich versuche, das mir auch selbst zu vertrauen. Und so Sachen wie die Beziehung, hey, ich glaube, dass, ich würde sagen, alle Beziehungen leiden. Alle Beziehungen leiden und vielleicht sich mal kurz hinzusetzen und zu sagen, hey, Schatz, das nächste Jahr ist unsere Beziehung einfach mal nicht die Priorität. Wir schauen, dass wir immer wieder uns reinchecken, hey, brauchst du was von mir, geht's uns gut? Und dann, wenn es wieder leichter wird, dann nehmen wir uns bewusste Momente und investieren wieder da rein und stecken da Zeit ein in dieses Miteinander. Kita, Kinderbetreuung, macht, was für euch funktioniert und was euer Kind geil findet. Das finde ich super wichtig. Und das sind so meine Sachen, die ich dir mitgeben möchte für heute. Ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, das fandest du unterhaltsam. Das ist echt, einfach eine krasse Journey, dieses Mama-Dasein. Es macht Spaß, es ist hart. Ich habe auch noch andere Folgen aufgenommen, weil ich wurde noch gefragt, was ich denn vorher alles gemacht habe. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich wurde gefragt, wie ich mich entschieden habe, dass ich Mama bin, sein will. Das habe ich auch schon Podcast-Folgen aufgenommen. Wie wir große Entscheidungen treffen können. Weil es ist die krasseste Entscheidung, die man je treffen kann, ist, ein Kind zu bekommen. Es ist eine krass egoistische Entscheidung. Kein Mensch bittet dich drum, außer vielleicht die Rentenversicherungen. Und das sich bewusst zu sein, und das meine ich überhaupt nicht böse, ist einfach nur realistisch. Und dass wir ein Privileg haben, dass wir die Wahl haben. Das finde ich ganz wichtig. Und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, unsere Kinder aufzuziehen. Und ich glaube, am Ende auch immer sich wieder zu erinnern, mir wird ja die ganze Zeit irgendwas vorgeschlagen, was man noch machen kann, um eine bessere Mama zu sein. Sei präsent mit deinem Kind, so weit wie es geht. Das versuche ich auch immer wieder. Und das, hey, der hat auch schon ganz oft in Handy und in den Laptop reingeschaut und auch in den Fernseher. Hey, sind da nicht perfekt. Da mache ich mir ganz viel Vorwürfe. Weil die Gehirnentwicklung wird ja vollkommen unterbrochen, wenn er 5 Minuten am Tag in einen Bildschirm schaut. Ja, ich versuche damit bewusst zu sein, aber ich versuche auch einfach ein Leben zu führen. Und es ist unrealistisch, dass er jemals ohne Laptop aufwächst. Und ich versuche auch ein bisschen leichter damit zu sein. Ja, hat nichts geholfen, hat hoffentlich alles geholfen. I don't know. Lass mich wissen, was du mitgenommen hast aus der Podcast-Folge. Ich freue mich immer über Nachrichten und über Feedback auf Social Media bei @sinadiepold oder @karenkake.de. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Fühl dich fest umarmt. Du machst einen guten Job. Wenn du dein Bestes tust, machst du einen guten Job. Und ich weiß, dass du dein Bestes tust. Und hoffe, ja, du konntest etwas mitnehmen. Und wir hören uns bald wieder. Danke dir!